Epheser 5, 17, da sagt uns der Paulus, darum seid nicht töricht oder dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ziemlich eine direkte Aussage, also sei nicht dumm, sei nicht blöd, sondern sieh zu, dass du erkennst, was der Wille des Herrn ist. Das ist die Aussage des Paulus und das macht Sinn. Wir sollen verstehen, was Gottes Wille ist, erst einmal allgemein und dann aber auch in speziellen Situationen. Den allgemeinen Willen Gottes können wir hauptsächlich aus der Bibel erkennen, vor allem neutestamentlich, dass man kann Chaos nicht zusammenbringen, weil es ist halt einfach ein Unterschied zwischen Alten und Neuem Bund. Und den direkten Willen für eine bestimmte Situation, den erkennen wir eher durch die Führung des Geistes, der aber auch wieder gerne durch einen Bibelvers spricht. Also das ist ganz individuell. Manchmal ist es einfach auch ein inneres Zeugnis oder sogar direkt eine Geistesgabe, ein Wort der Weisheit, der Erkenntnis, eine Weissagung, ein prophetisches Wort, ein Bild, eine Vision, ein Traum, wo der Herr uns seinen Willen dann auch mitteilt. Grundsätzlich soll unser Gebetsleben immer wieder auch den Ausdruck bringen, wie aus dem Vater unser, dein Wille geschehe. Und das ist die Frage, können wir immer sagen, Herr, dein Wille geschehe? Da muss man sich einfach mal ein bisschen ehrlich machen, weil manchmal, wenn man dann nicht weiß, was der Wille Gottes ist, dann ist das Risiko zu sagen, Herr, dein Wille geschehe, manchmal ein bisschen groß, oder? Weil man nicht so recht weiß, ob das mir ins Konzept passt. Aber wenn man dann Gott besser kennenlernt und weiß, dass er gute Ideen hat und gute Pläne und gute Gedanken, dann tut man sich vielleicht wieder leichter. Und wenn man ganz genau weiß, was der Wille Gottes für die Sache ist, dann ist es gar kein Problem, da man sagt, dein Wille geschehe, oder? Außer es ist tatsächlich irgendwas, was man eigentlich nicht will. Gott respektiert auch unseren Willen. Und dann sagt er dann halt nicht. Aber grundsätzlich stellt man sich die Frage, bin ich wirklich Gottes Willen unterstellt oder will ich immer bloß meinen Willen durchsetzen? Wenn sich dein und sein Wille natürlich decken, das ist der Optimalfall. Dann gibt es keinerlei Probleme. Wenn dein Wille genau das ist, was er Gott auch will, dann seid ihr im Gleichschritt Marsch, dann passt es, dann funktioniert es erst richtig gut. Und wir haben ja von der Zeit über Gebet gelehrt und da haben wir auch gelesen in 1. Johannes 5, 14, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, wird er es uns geben. Da sehen wir, es macht Sinn, seinen Willen zu kennen. Versteht, was der Wille des Herrn ist, weil dann kann ich auch dementsprechend beten. Also darum soll man beten, wie Jesus gesagt hat, Matthäus 6, 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das gefällt mir immer besonders gut, wie im Himmel, so auch auf Erden. Der Plan, der im Himmel ist, oder der Zustand, wie er im Himmel ist, soll auch auf der Erde sein. Finde ich ganz toll, weil im Himmel, da gibt es nichts Schlechtes, da gibt es nichts Böses, da gibt es keinen Satan, da gibt es keine Krankheit und keinen Mangel. Und dann ist das schon ein tolles Gebet, wie im Himmel, so auf Erden. Macht total Sinn. Der Herr will, dass hier auf der Erde sein Wille auch geschieht, weil er im Himmel auch geschieht. Und er will, dass sein Wille auf der Erde geschieht. Und das geht eben nur, wenn wir ihn kennen und dann auch uns richten und dementsprechend auch beten. Jesus ist natürlich da wieder das totale Vorbild und Beispiel, weil Jesus in allen Situationen den perfekten Willen Gottes kannte und auch tat. Hebräer 10, 7 sagt uns das. Und auch Jesus betete, dass der Wille des Vaters geschehen soll. Ja, kurz vor seinem Kreuzestod war das natürlich schon nicht einfach, weil der Wille von Jesus war nicht unbedingt dieses Leiden und dieses Martyrium, aber trotzdem hat er sich entschieden, sich dem Willen Gottes unterzuordnen und sagte, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und hat dieses Joch auf sich genommen, diese Taufe über sich ergehen lassen. Er war halt auch als Mensch auf dieser Erde und ein Mensch ist halt grundsätzlich so, dass er nicht gerne leidet, oder? Oder gibt es jemanden, der gerne leidet? Ich weiß nicht, ich habe noch keinen getroffen. Aber Jesus hat trotzdem den Gehorsam gewählt, weil er wusste, er muss es tun, um uns alle zu retten und zu erlösen. Darum sagte er: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. In Lukas 22, 42 kann man es nachlesen. Harte Entscheidung, aber unterm Strich die richtige Entscheidung. Versteht, was der Wille des Herrn ist. Warum? Weil Segen drauf liegt, wenn jemand den Willen Gottes tut. Jesus sagte mal, es ist eine Art geistliche Speise. Johannes 4, 34 steht: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Ja, den Willen Gottes, der ihn sandte, zu tun und sein Werk vollbringen. Das ist ja seine Speise. Vorher hat er die Jünger weggeschickt, um Essen zu kaufen. Und dann haben sie was geholt und dann hat er nicht mehr gehungert. Ja, klingt ein bisschen seltsam, aber so steht es eben in der Bibel. So, jetzt müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Erstens, Gottes Wille für uns, was er für uns tun will. Ja, seine Blickrichtung, was er für uns tun will, ist auch Gottes Wille. Er will zum Beispiel dich segnen. Ist Gottes Wille für dich. Er will dich heilen, ist Gottes Wille für dich. Er will dich schützen, ist auch Gottes Wille für dich. Das musst du nicht tun, den Willen. Und dann ist der zweite Punkt, Gottes Wille für uns, was wir tun oder nicht tun sollen. Oder welchen Lebensstil wir als Christen wählen sollen. Das ist der Teil, wo wir damit mehr zu tun haben. Wir sollen nicht wie die Narren leben. Wir sollen sehen, dass wir in Weisheit leben. Schreibt der Paulus im Epheser 5, ab Vers 15. Vorher haben wir Vers 17 gelesen. Also lese ich jetzt einmal 15 bis 17. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Die Tage sind böse. Vielleicht hat es der eine oder andere schon festgestellt, dass dauernd immer irgendwas ist, was böse ist, was uns attackiert. Oder irgendwo rundherum jemand attackiert wird. Die Tage sind böse, weil der Feind ja, meint, er könnte irgendwie noch seine Schäfchen ins Trockene bringen, seinen Platz zu behalten, wird er aber nicht schaffen. Jesus wird ihn beseitigen mit dem Hauch seines Mundes. Und er sagt, kauf die rechte Zeit aus, also nutz die Zeit aus, verplempere nicht deine Zeit mit dummen Dingen. Sei kein Narr, sei nicht dumm, sondern sei weise, ist die Aussage von Paulus. Und das können wir, wenn wir Gottes Willen kennen und verstehen. Ist absolut notwendig für Christen. Christen, die belogen sind von religiösem Zeug, den Willen Gottes nicht kennen oder meinen, dieser Krampf wäre Gottes Wille, die werden fallen, die werden stolpern und die werden in die Grube fallen, dummerweise. Ja, ich kann es nicht ändern, das ist immer einmal schwierig, aber es ist halt eine biblische Aussage. Also, versteht, was der Wille des Herrn ist. Und der Paulus sagt auch, dass Gottes Wille nicht das gleiche ist wie der Wille dieser Welt. Da ist ein riesen Unterschied. Im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also wir sollen nicht so sein wie die der Welt, wie die Sünder, wie die Narren, wie keine Ahnung, was für dumme Dinge das alles gibt. Und wir sollen verändert werden und dann denken, das Erneuern, nach Gottes Willen ausrichten. Wir sollen prüfen und erkennen, was Gottes Wille ist. Und da hat er hier einen Doppelpunkt gesetzt und sagt, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene ist Gottes Wille. Na gut, das ist jetzt eine sehr undeutliche Aussage, aber es ist schon mal schön, wenn etwas Gutes der Wille Gottes ist und wenn das Wohlgefällige der Wille Gottes und sogar das Vollkommene der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes ist auf jeden Fall nicht, seine Kinder in die Pfanne zu hauen, fertig zu machen, zu richten, anzuklagen, von einem Fettnäpfchen ins andere tapsen zu lassen, ist nicht Gottes Wille. Gottes Wille ist gut, wohlgefällig und vollkommen. Aber wir sollen nicht so sein wie die Ungläubigen, weil dann unterscheiden wir uns nicht. Dann würde man sagen, ja gut, warum soll man dann überhaupt gläubig sein, wenn alles wieder genauso blöd läuft wie bei den Sündern? Das kann es ja nicht sein. In der Welt läuft es einfach anders. Da hat Jesus so ein Beispiel gebracht, Matthäus 20, 25 und 26. Jesus rief seine Jünger heran und sagte, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Also wir sehen ja in der Welt, da beherrschen die Mächtigen und die Reichen und Gewalttätigen die normalen Leute und bestimmen. Das sieht man jetzt in unserer ganzen Weltpolitik sehr deutlich, dass die großen Mächtigen und Reichen die anderen eigentlich noch mehr berauben und ausbeuten und sonst was. Und selbst wenn sie sich christliche Regierungen nennen, an den Werken erkennt man, ist nicht ganz so, wie sie vorgeben. Es ist manchmal nur Stimmenfang von Christen, die auch ein bisschen dumm sind. Naja, wer unter uns in christlichen Kreisen groß werden will, der soll der Diener sein, nicht ein Ausbeuter und Unterdrücker. Wenn einer schaut, dass dem anderen gut geht und ihm gute Ratschläge gibt und Wegweisung gibt und zu Jesus weist und das, ja, die guten Dinge des Neuen Testaments verkündigt, dann ist das super, dann funktioniert das. Habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Epheser 5, 11 und 12. Also mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, mit denen soll man nichts zu tun haben. Mit den Sünden dieser Welt. Da sollen wir uns davon distanzieren. Und gleichzeitig stellen wir das bloß. Ja, wenn wir nicht jeden Mist und Dreck der Welt mitmachen und stellen uns zu Jesus und sagen, na, dieses und jenes ist nicht unsere Sache, wir sind Christen, wir tun Gottes Willen und das und jenes ist nicht Gottes Sache. Dann stellen wir es bloß, dann werden die Leute irgendwo ja, ins Licht gebracht und stellen fest, ich mache eigentlich hier was, was ja, Gott widerspricht, dann müssen sie sich entscheiden. Ja, scheinbar haben die Leute da Dinge getan, wo der Paulus sagt, das will er gar nicht nennen, das ist das zu nennen, zu sagen, ist schändlich. Ja, es gibt auch sehr heftige Dinge in dieser Welt, was wirklich mehr als schändlich ist. Aber wir stellen es bloß, weil wir sind das Licht. Wir bringen die Dinge ans Licht. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Und wenn wir Licht hineinbringen, dann werden die Werke der Finsternis bloßgestellt und vernichtet. So, jetzt wollen wir uns heute mal quer durch den Gemüsegarten des Neuen Testaments ein bisschen anschauen, was es da für Anweisungen zu einem christlichen Lebensstil gibt. So quer durch den Gemüsegarten ist vielleicht jetzt falsch. Ich habe ein paar Punkte, die immer wieder auftauchen und einfach wichtig sind, rausgenommen. Und wir lesen einmal ein bisschen, was die Bibel sagt. Ich sage jetzt bewusst nicht Gebote, damit nicht irgendjemand wieder in eine Gesetzlichkeit fällt und unter Verdammnis kommt, ja, weil die Bibel sagt, ich muss das tun und jenes tun und dann, wenn ich es nicht tue, bin ich ja wieder ein armer Sünder und so weiter. Das will ich absolut vermeiden, weil es hat hier nichts zu tun mit dem, wie gerecht du bist, weil die Gerechtigkeitsstellung ist ein Geschenk aus Gnade, durch Glauben an das Erlösungswerk von Jesus. Aber trotzdem gibt der Paulus an seine Leute oft Anweisungen, wie sie leben sollen, weil es Sinn macht, weil es einfach auch Segen drauf liegt. Gott segnet es, wenn Christen nach seinem Willen leben, wenn sie in der Liebe wandeln, was ja das oberste Gebot ist, wenn sie nicht sich selber rächen und so weiter, wenn wir einfach ja, einen Lebensstil leben, der Gott gefällig ist. Ein Lebensstil des Glaubens natürlich, ist immer das A und O, Aber um das geht es heute weniger, sondern einfach wie zum Beispiel Christen oder Menschen überhaupt untereinander, miteinander umgehen sollen. Wenn die Menschen dieser Welt in Liebe untereinander leben würden, dann gäbe es auf der Welt keine Probleme, oder? Zu lieben ist das oberste Gebot, das Jesus gegeben hat. Und wenn die Menschen sich vergeben, einander helfen, versöhnen, nachtragend sind, ob jetzt im kleinen Stil oder im großen Stil, dann gäbe es viele Probleme nicht. Und Jesus hat uns dieses, Jakobus nennt es, königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wer das erfüllt, das Gesetz erfüllt sozusagen. Jakobus 2,8 oder auch der Paulus in Römer 12,16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist für allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstest, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Also das ist eine sehr deutliche Anweisung von Paulus, ja, dass man nicht auf hohe Dinge, stolze Dinge, was bin ich, was will ich sein, was will ich werden, der andere, der ist nichts so ungefähr. Diese Haltung soll man nicht haben, sondern ja, wir sollen in einer demütigen Art verharren. Seid nicht klug bei euch selbst, habe ich gerade gelesen. Also mein nicht, du bist schlauer als all die anderen. Mag ja sein, dass jemand mehr weiß und kann, aber das soll er sich eben nicht dann raushängen lassen. Das Böse nicht mit Bösem vergelten, sondern einfach vergeben. Und wenn es möglich ist, ist nicht immer möglich, das wissen wir auch, aber soweit es möglich ist, soll man mit allen Menschen, mit denen wir es zu tun haben, in Frieden leben und nicht selber auf Rache sinnen, sondern für die Rache ist der Herr zuständig. Wenn dir jemand was Böses getan hat, dann ist der Herr zuständig. Ja, und er geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Somit ja, beschämst du ihn, indem das bildlich gesprochen, damit feurige Kohlen auf sein Haupt gelegt werden. Also lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lukas 17, 3 und 4. Habt Acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht, ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Also hier ist die Aufforderung zu vergeben sehr deutlich. Vergebung ist ein Lebensstil für einen Christen. Heißt aber nicht, dass wir die Deppen der Nation sind. Das muss man dann schon immer auch dazu sagen. Man kann auch da nochmal, wie es hier heißt, wenn dein Bruder sündigt, das ist gemeint, wenn er an dir sündigt, dann kannst du ihn auch mal zurechtweisen und sagen, du pass auf, das ist jetzt nicht ganz in Ordnung. Und wenn er dann eben um Vergebung bittet, sollst du ihm vergeben. Wenn er nicht um Vergebung bittet, dann ist das wieder noch mehr von einem anderen Blatt Papier. Aber besser ist immer zu vergeben, weil wenn du loslässt, wirst du losgelassen. Ist eine gute Entscheidung. Kolosser 3, Abvers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid, in einem Leib und seid dankbar. Also, wir sollen anziehen, auch bildlich gesehen, ein herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde und Langmut. Ja, wir sollen einander ertragen. Manchmal muss man einen anderen ertragen, weil er nicht ganz so ist, wie man meint, dass er sein sollte. Und vergeben, einer dem anderen, ist hier wieder die Quintessenz der Sache. Weil der Herr hat uns auch vergeben. Und der Herr hat auch dem Gegenüber vergeben, mit dem du vielleicht ein Problem hast. Und dann wird der Friede des Christus unsere Herzen regieren. Und das ist eine gute Sache. Wenn du Frieden in deinem Herzen hast, dann geht's dir gut. Römer 12, Abvers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Also eine echte Liebe, nicht eine geschauspielerte, feines Gesicht aufgesetzt und hintenrum wird über den anderen hergezogen. Das ist die ungeheuchelte Liebe. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, im Bedrängnis hart aus. Im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet und segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Das ist jetzt eigentlich sehr deutlich, da will ich jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen. Im Gebet haltet an, ist wichtig. Fleißig zu sein, auch im Gebet, steht dabei. Ja, segne die, die gegen dich sind, fluche nicht. Aber auch hier wieder ein Achtung, lass dich trotzdem nicht von irgendwelchen Leuten oder gar falschen Brüdern über den Tisch ziehen. Weil es gibt dann so Schlaubis, die meinen, ja, die Christen, die müssen ja, die sind ja eh blöd und die müssen mir jetzt geben, wenn ich die bitte, dann müssen die mir, was weiß ich, wie viel Geld geben oder sonst was. Da muss man dann schon die Sache ein bisschen hinterfragen und prüfen, ob das schon auch tatsächlich Gottes Wille ist in der Situation. Wie gesagt, wir sollen nicht Narren sein, aber wir sollen aber auch nicht uns über den Tisch ziehen lassen. Jetzt kommt der Petrus, 1. Petrus 3, Abvers 8. Endlich aber seid gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, demütig. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem und Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der halte Zunge und Lippen vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Also wieder diese Attribute hier, gleichgesinnt, mitleidig, brüderliche Liebe, barmherzig, demütig. Das Böse nicht mit Bösem vergelten und auch nicht, was ganz wichtig ist, Scheltwort mit Scheltwort. Ja, wir sollen ja dann die anderen nicht fluchen, selbst wenn uns jemand flucht und über uns schlecht redet, wir sollen es nicht tun. Im Gegenteil, sagt er hier, wir sollen es segnen, weil wir berufen sind, dass wir auch einen Segen erben. Und wenn wir segnen, werden wir auch gesegnet. Wenn wir fluchen, na ja, kann uns ein Fluch treffen, das wäre nicht gut. Und er sagt ja klar, wer sein Leben lieben und gute Tage sehen will, der soll eben seine Zunge vom Bösen zurückhalten, dass sie nicht Trug reden, dass sie nicht lügen, dass sie nicht falsche Dinge über den anderen plappern und fluchen und Scheltworte austeilen. Wir sollen uns abwenden vom Bösen und dafür Gutes tun, den Frieden suchen und ihm nachjagen. Nachjagen schreibt er deshalb, weil einfach so wichtig ist, dem Frieden. Wir sollen schauen, dass Frieden ist in den Beziehungen, vor allem zwischen den Gläubigen. Mit den Leuten der Welt ist es nicht immer möglich, aber selbst da, wenn es möglich ist, soll Frieden sein. So, jetzt 1. Korinther 13, Abvers 4, wo die Liebe beschrieben ist, das ja das einzige große Gebot ist. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. So ist es, wenn ein Mensch mit der Liebe erfüllt ist. Wenn der Mensch versucht, aus sich heraus diese Liebe zu leben, ja, schafft er einen Teil, aber alles wird er nicht schaffen, wird schwierig. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder von Gottes Liebe erfüllt werden, damit wir auch in der Liebe leben können. Und wenn hier steht, sie erträgt alles, dann musst du aber auch wissen, du brauchst nicht das ertragen, was dir der Satan antut. Dem musst du widerstehen und dem musst du einen Arschtritt verpassen. Also immer ein Unterschied, ist jetzt ein Mensch irgendwo, mit dem ich Probleme habe, oder steckt der Satan da dran? Den Menschen, dem vergibt man, dem Satan brauchst du nicht vergeben. Den Satan musst du in die Schranken weisen, dem musst du sagen, was Sache ist, wer Chef ist. Ja, du musst sagen, ich Chef, du nix. Denn das ist die Wahrheit. Jesus hat uns in seinem Namen übergesetzt und Vollmacht darüber gegeben. Und wir sollen eben die Waffenrüstung Gottes tragen, um am bösen Tag den Attacken des Feindes standzuhalten, zu widerstehen und siegreich sein. So, jetzt fasst Jesus einmal das Gesetz zusammen und sagte zu den Jüngern oder Pharisäern, ich weiß nicht mehr, Matthäus 7,12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Ja, die Pharisäer haben das Gesetz mit allen möglichen Zusatzforderungen da gespickt und den Leuten das Leben damit schwer gemacht. Und da lagen sie total falsch. Jesus sagte, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer in Matthäus 12,7. Warum? Weil er sagte auch in der Bergpredigt, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Also wenn du barmherzig bist, wird dir auch Barmherzigkeit widerfahren. Und auf dieses Wort darfst du dich immer wieder auch berufen. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. So einfach wär's. Da müssen sich so die Regierenden, die wir Jesus auch nennen, einmal diese paar Verse vor Augen halten. Dann schaut es nämlich gleich ganz anders aus. Dann wirst du gleich Ende mit Kriegstreiberei und mit Nachbarschaft streiten und keine Ahnung, was es alles für Probleme gibt. Also niemandem etwas schuldig zu sein, sieh zu, dass du alles bereinigst und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit hast du das Gesetz, damit das Gebot Gottes erfüllt. Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Denn wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Also an den Werken kann man feststellen, ob der tatsächlich Christ ist oder ob er nur christlich daherredet. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Ganz eindeutige Aussage. 3. Johannes 1,11 war das übrigens. Lese noch Lukas 6, Abvers 31. Ohne es großartig zu kommentieren. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also dein Maß, wie du misst mit anderen, so wird auch dir gemessen. Also es ist schon in deiner Hand, was dir zugemessen wird. Gut, 1. Thessalonicher 5, Abvers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die anerkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen, und dass ihr sie ganz besonders in Liebe achtet, um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Seht zu, dass niemand einem anderen Böses mit Bösen vergelte, sondern strebt alle Zeit dem Guten nach, gegeneinander und gegen alle. Freut euch alle Zeit, betet unablässig. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist löscht nicht aus, von aller Art des Bösen haltet euch fern. Paulus schreibt da eigentlich ziemlich viel an die Thessalonicher. Sei nicht beleidigt, wenn dich jemand zurechtweist, der dir vorsteht in der Gemeinde, weil es ist zu deinem Guten, haltet sie um ihres Werkes willen in Liebe, achtet sie, heißt es hier, haltet Frieden untereinander. Die Unordentlichen sollen zurechtgewiesen werden, die Kleinmütigen, also die mal im Loch sitzen, die niedergeschlagen sind, sollen getröstet werden, den Schwachen soll man sich annehmen, soweit es irgendwo möglich ist, weil manche, da nutzt es annehmen nichts, die wollen gar nicht raus aus ihrem Loch, aus ihrer Situation. Die wollen bloß ein bisschen bemitleidet werden und das ist aber nicht zielführend. Gut, ja, sagt in allem Dank, steht hier noch, denn es ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Genau lesen, sagt in allem Dank, nicht für alles. Alles lesen manche und sagen, für alles müssen wir danken, auch fürs Schlechte, auch für Krankheit oder sonst was. Irrsinn, was nicht von Gott ist, für das brauchen wir nicht danken. Wir danken für das, was Gott getan hat, für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Das ist die Aussage. Und da sagt der Paulus, jetzt mit meinen Worten ausgedrückt, wir sollen uns in diesen Dingen disziplinieren. Ein Stück weit Disziplin gehört dazu. Dann sagt er hier, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Das ist dieses Disziplin. Nicht, dass jemand meint, ja, jetzt muss man tatsächlich die Hand abhaken, wie Jesus das auch mal bildlich gesprochen hat. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Habsucht nennt er hier Götzendienst. Und es gibt sehr viele habsüchtige Menschen, die nur dem Geld hinterherlaufen. Selbst die, die kein Geld haben, sind manchmal habsüchtig und sind eigentlich nur aufs Geld aus. Und dann sehr reiche Leute sind immer noch habsüchtig, weil es noch nicht langt. Verrückt. Aber eben, da steckt der Feind hinten dran, der die Leute treibt, wenn sie nicht diszipliniert sind. Wenn aber die Frucht des Geistes hervorbricht, weil ein Christ im Geist wandelt, dann kommt die Frucht und die ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Galater 5,22. Das sind doch gute Attribute, gute Früchte, die eben im Leben eines Christen, der im Geist wandelt, immer mehr zum Vorschein kommen. Jetzt gehen wir weiter, wo die Bibel auch viel sagt zum Thema Ehe und Familie. Und hier schreibt der Paulus an die Kolosser 3, ab 18. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn ziemt. Aber da habe ich auch gleich wieder eine Achtung dahinter. Da geht es nicht um Unterdrückung. Weder die Frauen von den Männern noch auch umgekehrt. Unterdrückung ist es nicht, dass jemand das falsch auslegt und sagt, ich habe meinen Daumen auf dir drauf. Er sagt nämlich auch weiter, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und wenn du deine Frau liebst, Mann, dann bist du nicht einer, der sie unterdrückt und was weiß ich, nur zum Arbeiten zu Hause hast sozusagen. Es passt nicht. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem. Anweisung an die Kinder, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Aber da sind wirklich Kinder gemeint und nicht die Erwachsenen. Aber Kinder, die schon erwachsen sind, das ist wieder ein anderes Thema. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Also es gibt manche Väter, die tun sonst nichts, als wie ihre Kinder ein bisschen ärgern, ein bisschen für blöd hinstellen. Und das ist hier ganz eine klare Anweisung, soll man nicht tun. Man soll sie ermutigen, sie sollen nicht mutlos werden, sondern ja, sie sollen mündige Erwachsene werden. Und nicht unterdrückte Kinder. An die Kinder gibt es natürlich auch eine Anweisung. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Epheser 6, 2 und 3. Und der Vers 4. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also nicht die Kinder ärgern. Also hier steht Väter, aber gilt natürlich genauso für die Mütter. Sie sollen ihre Kinder, ob Söhne oder Töchter, nicht die ganze Zeit unterdrücken oder für blöd hinstellen und zum Zorn zornig machen oder sonst was. Piesacken, ja, für uns ist das irgendwo manchmal fremd, aber wenn man dann doch immer wieder mal mitkriegt, oder irgendwo liest, wie manche Kinder behandelt werden, dann denkt man oft, ja, das gibt es tatsächlich. Oder wenn in den Amtskirchen Kinder wirklich missbraucht wurden oder auch in den Häusern, in den Familien werden Kinder tatsächlich total missbraucht oder als Arbeitssklaven benutzt oder sexuell missbraucht. Das sind schon heftige Dinge. Aber das ist also ein Deckmantel dann, wo man dann nach außen oft gar nicht so mitkriegt. Das sind die Leute, die nach außen dann zuckersüß sind und zu Hause lassen sie dann die Sau wieder raus. Okay, was haben wir noch? Epheser 5, 31. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das heißt unterm Strich, wenn du einen Partner heiratest, eine Partnerschaft eingehst, das heißt Vater und Mutter verlassen. Das heißt, jetzt haben wir eine eigenständige Ehe oder Familie. Vater und Mutter, Schwiegermutter und Schwiegervater müssen jetzt einmal ein Stück weit außen vor gelassen werden, weil es in der Regel dann nur Probleme gibt. Ja, wenn der Mann dann immer die Mama wieder fragen muss oder umgekehrt, die Mutter dann bei ihrer Mutter wieder anruft, da kommt nur dummes Zeug raus. Jetzt kommt 1. Korinther 7, Abvers 2. Aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Also der Paulus gibt da schon sehr deutliche Anweisungen über das Eheleben, dass da nicht irgendwo dann der Satan einen Wurm reinbringen kann. Deshalb soll das alles in dieser Ordnung auch gehen. Thessalonicher 4,3, ganz eine klare Aussage, sagt er hier, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung und dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Ja, es geht nicht an, dass die Christen leben wie die in der Welt, wo heute der mit dem und morgen die mit anderen und sonst was, ein Swingerclub oder so, das ist nicht der Platz, wo Christ hingehört, oder? Okay, was gibt's noch zum Thema Ehe, Familie? 1. Korinther 7, 12 und 13. Den Übrigen aber sage ich, nicht der Herr. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse sie den Mann nicht. Also wenn jemand ungläubig ist und einer ist gläubig und der andere ist ungläubig und es passt aber trotzdem, dann kann man nicht sagen, ja, jetzt lass mal entscheiden, weil ich bin gläubig und du glaubst nicht. Das wäre ein Käse. Dann sagt uns die Bibel auch noch sehr deutlich, was Thema Homosexualität betrifft, im Römer 1, Abvers 24. Darum hat Gott sie dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen. Sie sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem die Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben, in einem verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht ziemt. Er sagte sehr deutlich, Homosexualität ist eine Folge von dem, wenn man nicht an Gott glaubt, wenn man ihm nicht die Ehre gibt, sondern irgendein Geschöpf anbetet und nicht den Schöpfer. Da ist Gott, ja, möchte ich fast sagen, sauer drüber. Weil an der Schöpfung sieht man ja schon, dass es einen Gott gibt. Und dann wird irgendwie eine Figur, eine Statue, ein Holzteil, ein was weiß ich was, ein Tier als Gott angebetet, ein goldenes Kalb haben sie damit gemacht, ja, oder ja, was halt immer heute noch alles gibt. Und sie beten irgendein Geschöpf an und nicht den Schöpfer. Und dann gibt Gott sie ja eigentlich in ihren wirren Sinn dahin und dann kommen solche Blüten raus wie eben Homosexualität. Und heutzutage versucht man ja, das alles salonfähig zu machen. Aber sie werden ihren gebührenden Lohn bekommen, wenn sie nicht umkehren zu Jesus und ihn als ihren Herrn annehmen. Weil dann werden sie wieder richtig gestellt. Jetzt habe ich noch das dritte Thema, das ist nicht so lang. Thema Arbeit und Beruf, da sagt uns die Bibel auch einiges, wie wir da als Christen uns verhalten sollen. Kolosser 3, ab Vers 22. Ihr Sklaven, ja, da meine ich hier Arbeiter, das ist Sklaven, hat man damals gesagt. Ihr Arbeiter, gehorcht in allem euren irdischen Herren, euren Chefs, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Jesus Christus. Also deine Arbeit sollst du so tun, als ob du sie für Jesus tust und nicht bloß für deinen Chef oder fürs Geld. Wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Dann sagt er, ihr Herren, also ihr Chefs, gewährt euren Sklaven, euren Arbeitern, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also ihr Chefs, die ihr Arbeiter angestellt habt, gebt ihnen einen anständigen Lohn, was recht und billig ist. Ja, weil sonst gibt dir der Herr auch bloß das, was du deinem Sklaven, wenn du dann fast den Ausdruck verwenden, gibst. Epheser 6, 5 und so weiter. Ihr Sklaven, also ihr Arbeiter, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Arbeiter Christi, indem ihr den Willen Gottes vom Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, sei er Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmeln ist, und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Ja, und es ist nicht unbedingt die feine christliche Art, wenn man dann kommt und quer durch den Gemüsegarten einfach x-tausende Leute auf die Straße stellt. Ja, da muss man dann schon schauen, was Sinn macht. Ja. Weitere Anweisung des Paulus, 2. Thessalonicher 3, ab Vers 10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen wir im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Ihr aber, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Also wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Das ist eine harte Aussage. Das heißt nicht, wer nicht arbeiten kann, ja, weil er irgendwie Handicap hat, krank ist, alt ist, er soll was bekommen, das ist auch richtig. Aber wenn jemand könnte und nicht will, dann braucht man ihm auch nicht irgendwo noch was in den Arsch schieben. Da müssen sich auch manche Gesetzgeber ein bisschen dran orientieren. Ja, die tun unordentliche Dinge und unnütze Dinge, schreibt er hier. Das soll man ermahnen und ihnen gebieten, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Und nicht von den anderen runterbeißen. So wäre es gedacht. Und jetzt kommen wir noch zur staatlichen Gewalt, die auch sehr oft in der Bibel erwähnt wird. 1. Petrus 2, 13 bis 15. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter um des Herrn willen. Es sei dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Er weist allen Ehre, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Wir sollen uns diesen staatlichen, menschlichen Einrichtungen so weit unterordnen, ob jetzt König oder Regierung oder Statthalter, Bürgermeister, die alle, die halt einfach eingesetzt sind. Ja, er sagt hier, um die Übeltäter zu bestrafen, gehört jetzt zum Beispiel die Polizei dazu, und zum Lob derer, die Gutes tun. Ja, die sollen auch geehrt werden, die Fleißigen, die Treuen, die guten Leute. Gut, sie sagen zu Jesus, das Bild des Kaisers ist auf dieser Münze. Da spricht er zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Also beschwer dich nicht über deine Steuern, die du bezahlst, weil das ist auch ein Wort des Herrn, dass wir die eigentlich auch bezahlen sollen, damit es mit dem staatlichen System auch dementsprechend funktioniert. Muss man aber einwenden, es gibt ja irgendwo, in den Sprüchen eine Stelle, wenn ein König zu viel seiner Abgaben verlangt, dann zerstört er sein Volk, so jetzt mit meinen Worten. Also das müssen wir vielleicht damit hineinnehmen. Es ist nicht in Ordnung, dass über die Maßen hier abgesandt wird, dass die Reichen immer reicher werden und die normalen Leute nicht mehr wissen, wie sie noch ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Das ist nicht in Ordnung. Wenn der Paulus hier schreibt, erinnere sie, Titus 3 ab Vers 1, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Dieses Untertansein ist mit Sicherheit richtig, aber eben bis zu einem bestimmten Maß. Weil was machst du dann, wenn so eine Regierung, wie wir gehabt haben unter Hitler, wie weit kannst du dich da noch unterordnen? Wenn es heißt, jetzt müssen wir Juden verfolgen und umbringen und ins KZ stecken und so weiter. Irgendwo, glaube ich, ist da auch von aus Gottes Sicht eine Grenze gesetzt. Sicherlich sagt der Paulus, dass jede staatliche Macht von Gott eingesetzt ist. Aber ich persönlich glaube, dass manchmal auch der Teufel es schafft, eine staatliche Macht zu unterwandern und hinzubringen, was sich nicht geziemt. Römer 13, ab Vers 1. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Also hier sehen wir, die Regenten, sie sollen für das Böse ein Schrecken sein und nicht umgekehrt. Die Regenten sollen nicht selber das Böse und der Schrecken sein, sondern für das Böse, dass es in Schach gehalten wird und eben, dass die guten Leute auch ein gutes Leben leben können. Darum sagt der Paulus, dass wir beten sollen, flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen für alle Menschen und vor allem auch für eben Könige, Regierungen, die ideal in Hoheit sind, die was dazu sagen haben, die Gesetze sich ausdenken und erlassen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also denkt immer daran, zu beten für die Regierenden, weil man ist ganz schnell dabei, über die Regierungen zu schimpfen und das schlechte Reden, das ist nicht die Anweisung Gottes. Scheltwort soll nicht mit Scheltwort vergolten werden. Wenn wir aber beten, was jetzt auch wieder noch wichtig ist, dass die Regierungsbildung dann vernünftig abläuft und klappt, ja, dann sollen wir eben dafür im Gebet eintreten. Johannes 9,31 sagt uns, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört. Aber wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, dann hört er. Also so soll man eben seinen Willen kennen und tun, weil da ist sein Ohr weit aufgemacht. einen Sünder oder einen bösen Menschen, dessen Gebet wird einfach nicht erhört. Da kann er sich am Kopf stellen, mit den Ohren wackeln, weil Gott steht zu denen, die ihn lieben, zu denen, die ihm gehorchen, die mit ihm sind. So, da bin ich jetzt fertig mit einem Schlussvers. 1. Thessalonicher 5,18 sagt, in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also Danksagung ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Nicht vergessen, man ist ganz schnell immer, Herr, das brauchen wir noch da noch und das passt nicht und im Jammergebet und ja, gehen wir wieder einen Schritt zurück. Sieh zu, was schon gut ist in deinem Leben. Danke dem Herrn dafür und du wirst sehen, dann ändert sich auch die Gesinnung ganz schnell wieder. Gut.